Hallo zusammen, Micha hier. Willkommen im Beichtstuhl. Heute sprechen wir mit Raphael. Raphael hat Theologie studiert und war ein paar Jahre lang als Pastor aktiv. In seiner Biografie kennt er beides. Einerseits hat er Menschen aus der Mitarbeit genommen und auch er selbst hat es erlebt, wie es ist, aus einer Gemeinde gehen zu müssen. Er erzählt uns bewusst nicht viel von seiner persönlichen Geschichte. Und diese Privatsphäre geben wir ihm gerne. Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass er was zu sagen hat, was das Spektrum unseres Podcasts um eine ganze Menge bereichert. Raphael, Uwe und ich hatten ein tolles Gespräch und zum Glück haben wir es für euch aufgezeichnet. In manchen Punkten sind wir nicht einer Meinung gewesen, aber das gehört dazu. Hört selbst.
Ich ging immer in die Kirche, hab bei allem mitgemacht. Jeden Sonntag war bei mir ein frommes Nicken angesagt. Ich fing an zu hinterfragen, nur das fanden sie nicht cool. Wie soll ich es euch sagen? Ich hab
Hausverbot im Beichtstuhl!
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hausverbot im Beichtstuhl.
Hallo!
Ja, hallo, Micha ist auch schon da.
Ich hatte Uwe auch.
Ja, Uwe auch, genau. Und wir haben heute den Raphael zum Gast.
Ja, schön hier sein zu dürfen.
Ja.
Ich freue mich.
Freut uns auch. Raphael kenne ich persönlich schon ein bisschen länger. Wir haben einige coole Sachen miteinander erlebt. Vielleicht erzählen wir da im Laufe des Podcasts mal von. Ich hau mal einfach mal. Ja, um dich mal ein bisschen besser kennenzulernen, stellen wir einfach ein paar Fragen. Bin mal sehr gespannt, was dabei rauskommt. Es ist also jetzt wirklich Weihnachten und Adventszeit und da ist ja das Thema Süßigkeiten angesagt. Was für eine Süßigkeit isst du denn am liebsten?
Also ich kaufe eigentlich prinzipiell fast gar keine Süßigkeiten, weil ich es meistens so ein bisschen als Geldverschwendung betrachte, dafür Geld auszugeben. Aber ich habe meistens einige Süßigkeiten. keine Ahnung, die werden mir
einfach in deinem Schrank.
Ja, ich weiß nicht, werden mir mal geschenkt oder ich mache ab und zu auch so Pokerabende, die ich veranstalte, bringt auch immer jemand was mit. Also ich habe meistens was. Was ich aber gerne kaufe, sind Joghurts. Mhm. Also ich liebe es, so nach dem Mittagessen noch was Süßes einfach zu essen. Und so ein Nachtisch gehörte für mich früher einfach für ein gutes Mittagessen gehörte früher Fleisch, eine gute Beilage, Salat und Nachtisch. Wenn es die vier Sachen nicht gab, eine der Sachen war es kein Mittagessen, ich sehe das heute ein bisschen anders, aber diese Nachtischsache, die habe ich mir heutzutage irgendwie beibehalten und die gibt's nicht ganz jeden Tag, aber vielleicht doch.
Irgendeine spezielle Lieblingsgeschmacksrichtung?
Es muss schon ein bisschen.
Raphael nascht gerne Natur.
Es ist immer so ein bisschen saisonabhängig, glaube ich. Ich weiß gar nicht, was ich gerade. Ich glaube, irgendwas mit Brombeer habe ich gerade, was ich öfters kaufe. Oder mal mit Kirsche. Jetzt irgendwas Fruchtiges. Keine Schoko hole ich mir eigentlich gar nicht oder so. Okay. Also schon was Fruchtiges, ja.
Was immer spannend ist zu wissen in der heutigen Zeit, wir haben ja alle Handys und Apps. Was ist da auf deinem Handy deine Lieblings-App, die meistfrequentierte?
Also die meistfrequentierte kann ich gar nicht sagen. Ich weiß, ich nutze wahrscheinlich wie viele sehr viel WhatsApp für Kommunikationssachen und dann einfach alles, was so irgendwie bis in Richtung Social Media geht, von YouTube, Insta, Facebook.
Facebook.
Ja, das
ich auch.
Dann nutze ich eigentlich eher nur noch die Geburtstagserinnerungsmöglichkeiten. Und für die älteren Semester, um da noch so ein bisschen was mitzubekommen. Aber ansonsten, ich weiß es gar nicht. Also, aber die nutze ich wahrscheinlich am ehesten. Ja. Ja.
Gibt's denn einen Satz aus dem christlichen Kontext, den du nicht mehr hören kannst?
Nö, pauschal jetzt gerade nicht. Also nicht aus dem Anhieb gerade.
Ja, ja. Okay.
So Christen-Bullshit-Bingo, da würdest du jetzt erstmal nicht sagen, ja, irgendeinen Satz dazufügen wollen. Vielleicht fällt dir auch später noch einer
ein. Es gibt viele Sachen, auf die ich achte, auch in Predigten und so, aber ich für mich persönlich ist es jetzt nicht so, dass ich es nicht, also ich kann es einordnen meistens, warum Leute das sagen. Aber ich finde nicht immer alles gut. Das ist jetzt so ein bisschen der Unterschied, ja.
Und auf was achtest du bei Predigten? So ein Beispiel?
Also wo ich gerne drauf, was heißt gerne? Ich meine, ich habe Theologie studiert und da wird man auch auf manche Sachen ein bisschen sensibilisiert und auch wo ich gearbeitet habe, ist viel die Alltagstauglichkeit. Also was verstehen Leute darunter? Und das ist mir schon recht hoher Wert, würde ich sagen, dass Dinge verständlich sind. Und ich war jetzt am Sonntag im Gottesdienst Und da war ich bei manchen Liedern auch gedacht, krass, wo ich mir manchmal gedacht habe, okay, was würde wer jetzt ein Besucher verstehen, wie jetzt unter, ich muss nochmal überlegen, allein unter dem Wort König oder solche Sachen, die sind schon für uns Christen vielleicht in dem Kontext nachvollziehbar, aber jetzt für Außenstehende eventuell nicht mehr so nachvollziehbar. Und da bin ich schon, ja, sensibilisiert, ja, ein bisschen.
Du hast erzählt, du bist Theologe. Mhm. Arbeitest du als Pastor?
Gerade arbeite ich freiberuflich immer wieder in Kirchenkontextkreisen, genau, ja.
Aha. Okay, finde ich jetzt spannend. Raphael, bei dir, deine so eine alltägliche Woche. Mhm. Was sind bei dir so drei Merkmale in deinem Alltag, wo du sagst, hey, das skizziert so ein bisschen mein Leben gerade?
Also gerade sieht es noch so aus, dass ich vormittags bei den Maltesern arbeite. Also es ist eine sehr einfache Aufgabe. Ich fahre Essen aus und arbeite viele Leute ein und so. Das wird sich auch nicht mehr so lange beibehalten. Ich habe das mal halt aus der Möglichkeit angefangen, damit ich nachmittags andere Sachen arbeiten kann. Ich hatte nur noch Wirtschaftswissenschaften angefangen zu studieren, das habe ich aber pausiert. Nachmittags nutze ich gerade einfach Zeiten, teilweise, dass ich freiberufliche Sachen mal vorbereiten kann, machen kann. Oder einfach andere Sachen. Letztens ein paar Workshops gehalten oder einen Workshop schon in der Kirche gehalten. Demnächst nochmal ein Workshop, war jetzt im christlichen Radio von kurzem. Jetzt diese Podcast-Aufnahme. Jetzt hat meine Gesamtchefin gefragt, ob ich bei den Maltesern, was damit eigentlich nichts zu tun, ob ich eine Andacht da halten kann. So gibt's immer mal wieder Sachen oder eine Freizeit, die ich plane, wo ich auch gefragt worden bin, ob ich die Freizeit planen kann und so. So gibt's immer mal wieder Aufgaben, die ich übernehme oder manchmal auch eine Predigt.
Gab es eine Zeit in deinem Leben, wo das noch anders war?
Also mein Beruf, also ich habe Werdegang war folgt, dass ich nach meinem Abitur bin ich ein Jahr nach Nigeria gegangen, auch sehr bewusst und wollte immer Wirtschaftsingenieurswesen studieren. Mhm. Also ich komme eigentlich eher in diese Richtung. Und mir hat das Jahr aber das FSJ sehr, sehr gut gefallen. Also ich komme aus christlichem Background und hatte so ein bisschen den Eindruck, ich sollte Pastor werden. Im Gottesdienst, meinen Gebetszeiten und so. Und hat damals so den Deal gemacht, okay Gott, ich bewerbe mich bei beidem als Theologe, also zum Theologiestudieren und auch als Wirtschaftsingenieurswesen. Wurde bei beidem genommen. Und dann habe ich den Deal für mich gemacht oder mit Gott oder so für mich. Ich gucke mir Theologie mal für ein Jahr an, weil das Ding ist, ich konnte mir das Studium gar nicht vorstellen in Theologie, weil das Ding ist, ich muss auswendig lernen, da bin ich nicht so gut drin. In Sprachen war ich nie sehr gut drin. Ich muss sehr viel lesen, sehr viel schreiben. Das sind alles nicht meine Kernkompetenzen eigentlich. Also ich bin schon recht Mathematik, naturwissenschaftlich auch recht stark, sehr pragmatisch, kann recht strategisch denken oder abstrakt denken und so. Und mir ist das Studium in keinster Weise zugefallen, das jetzt nicht. Aber mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich konnte den Job mir auch vorstellen im Nachgang, habe auch während dem Studium schon in einer sehr großen Kirche damals in Marburg vieles ehrenamtlich gemacht, auch die junge Erwachsenenarbeit dann irgendwann übernommen und geleitet. Und mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht und war dann auch danach viele, viele Jahre hier in München, ich glaube 6 Jahre, nicht als Hauptpastor angestellt, aber im pastoralen Bereich, also mit die unterschiedlichen Sachen habe ich da gemacht und wird wahrscheinlich auch irgendwann wieder das, was ich machen werde.
Das heißt, in deinem Leben spielt Spiritualität immer eine große Rolle.
Ich weiß nicht, ich bin nicht so der spirituelle Typ. Ich habe auch einen recht rationalen Glauben. Also ich habe auch eine spirituelle Art, aber ich habe auch eine recht rationale Art meines Glaubens. Ich glaube, die Spiritualität ist eine Ergänzung für mich und auch was Schönes. Aber ich finde, wenn man sich den christlichen Glauben anguckt, auch die Bibel, Jesus anguckt, da gibt's sehr, sehr viele Fakten, dass das wirklich so war.
Ja.
Und dass da so Sachen passiert sind. Und das ist schon ein recht starkes Fundament für mich. Okay. Weil auch Gefühle und Spiritualität, da erlebt man mal mehr, mal weniger. Und ich würde ungern meinen Glauben jetzt nur auf diese, sage ich mal, sehr viel beweglichen Sachen gründen.
Spannend.
Ja, wie unterschiedlich doch die Zugänge zum Glauben sein können. So. Ja. Also ich glaube, bei mir ist es dann doch eher wirklich das Spirituelle, dieses auch Spüren Gottes da. Aber ich bin sehr froh, dass es das andere auch gibt, weil das ist einfach nicht immer.
Mhm, so. ja.
Man spürt es aber nicht immer. Man fühlt sich immer. Ja. So. Genau. Ja, schön. Vielen Dank, dass du uns das so teilst. Ja, wir haben ja hier einen Podcast, wo wir über Kirchenverletztheit sprechen und mit Menschen ja ins Gespräch kommen, die da vielleicht was erlebt haben. Jetzt hast du ein Vorgespräch anklingen lassen. Du möchtest gar nicht so viel über deine Geschichte reden. Möchtest du trotzdem unseren Hörenden so ein bisschen so eine so einen vorsichtigen, kurze Zusammenfassung und einen kleinen Abriss geben, was bei dir, sag ich mal, in deiner Biografie so der Moment war, dass du gewechselt hast von, okay, ich bin jetzt bei einer großen Kirche als pastoral angestellt zu dem Alltag, den du jetzt hast?
Ihr habt mich ja mal vor längerer Zeit gefragt, ob ich hier quasi ein bisschen meine Geschichte teilen will. Und ich damals auch schon gesagt, es fällt mir ein bisschen schwer, aber nicht auf dem Grund, weil ich meine Geschichte nicht teilen will. Aber ich glaube, manchmal ist die Frage, was ist der Beweggrund, warum ich die Geschichte teilen will? Und ich habe da manchmal so meine Rückfragen, auch an Leute, die im sehr großen Rahmen ihre Geschichte teilen wollen. Was mich einfach immer schon beschäftigt hat, und ich bin wirklich sehr früh, habe ich mich für den christlichen Glauben entschieden, dass es mir immer wehgetan hat, wenn Menschen ihren christlichen Glauben an den Nagel hängen. Und da gibt's sehr unterschiedliche Gründe. Und ich ein sehr, sehr großer Fan vom christlichen Glauben bin, von den Werten, von der Bibel, von auch allem drumherum. Und ich da oft ins Gespräch mit Leuten gegangen bin. Was sind Gründe? Das ist natürlich auch mein Herzensanliegen war oft, wie kann man Dinge verbessern? Und wie ich jetzt im Kirchenkontext ehrenamtlich früher, aber auch hauptamtlich dann irgendwann gearbeitet, war das auch oft meine Frage. Wie können wir als Kirche Dinge auch verändern, dass zum Beispiel die Kirchenverletzung manchmal vielleicht weniger wird. Wir können die nicht aufheben, aber weniger wird. Und ich war selber in Leitungspositionen, habe auch selber Leute aus Leiterschaft, aus Mitarbeit rausgenommen. Ich glaube, das lief meistens recht gut. Das ist nicht mein Hauptanliegen gewesen, aber es ist ein Anliegen bis heute für mich. Wie kannst du mit Verletzung auch im Kirchenkontext umgehen? Und das ist biografisch bei mir jetzt einfach in den letzten Jahren dazugekommen, dass ich manche Dinge in diesem Kirchenkontext selbst erlebt habe, was ich mir nicht gedacht hätte zu erleben, quasi, dass ich meinen Job verloren habe, dann quasi die Leiterschaft auch nicht mehr ausüben durfte, bis quasi, dass ich nicht mehr in diese Kirche gehen darf, was mich bis heute teilweise sehr verwundert, auch wie manches da gelaufen ist. Ich dennoch vieles auch gut erachte, aber mich sehr gut in manche Situationen vielleicht reinversetzen kann, aber auch aus einer doppelten Rolle, weil ich selber sehr lange Leiter war, ich immer noch ein sehr, sehr großer Fan von Kirche bin oder auch von Leitung, gleichzeitig manches auch erlebt habe und mir es immer noch ein sehr großes Anliegen ist, dass Leute deswegen jetzt nicht ihr Gesamtkonstrukt wegwerfen, Gott wegwerfen, Jesus wegwerfen, Kirche wegwerfen, da ist so viel Gutes immer noch und ich glaube, für mich ist auch so, meine Geschichte oder meine Themen, die ich damals hatte, auch mit meinen Vorgesetzten und so, die habe ich 1:1 angesprochen. Ich glaube, manches hat sich vielleicht minimal dadurch verändert. Aber ich merke auch immer wieder, wenn man seine große Geschichte dann mit ganz vielen teilen will, dann hat das manchmal auch eine Form von, ich versuche jetzt Rache oder Frust und ich zeige auf die Leute, was alles scheiße gelaufen ist. Und ich habe auch wirklich in meinem Kontext 2-3 Jahre wussten das 2, 3, 4 Leute oder so. Auch mein Bruder wusste nicht viel, der mit mir gewohnt hat, über mir gewohnt hat. Und auch viele andere, ganz enge Freunde wussten 4 Jahre fast gar nichts, weil ich darüber bewusst gesagt, es ist nicht der Rahmen. Es gehört nicht dahin. Und das würde ich auch immer noch, glaube ich, so machen. Ich habe immer gedacht, wenn wir da gut rausgehen, was jetzt nicht ganz so funktioniert hat, vielleicht wird es irgendwann noch so, das wäre nochmal so eine geile Geschichte, wo man viele auch mitnehmen könnte. Das ist immer noch ein bisschen mein Traum gewesen. Das irgendwie haben wir es nicht so ganz hinbekommen. Aber deswegen setze ich den Fokus nicht so ganz auf meine Geschichte, was ich jetzt explizit erlebe.
Hattest du damals den Rahmen trotzdem, um darüber zu sprechen?
Ich habe mir fast den Rahmen nicht genommen. Also ich habe mit einem Freund ein bisschen darüber geredet. Meine Frau war in manchen Gesprächen dabei, die wusste minimal oder manches auch mehr und dann noch vielleicht einen externen, also wenig, genau.
Ja. Ja. Nee, aber dafür halt ganz bewusst, so dieses, hey, ich habe hier meine 1, 2, 3 Leute, wo ich schon darüber spreche, um auch vielleicht ist auch ein bisschen für mich einfach aufzuarbeiten, aber dass der Rahmen reicht mir dann auch.
Ja, zwischen reichen Wünschen, ich für mich war vieles auch ein bisschen rational, weil ich mir gedacht habe, okay, was ist weise? Was ist weise gerade da im Umgang? Ich war einer der Hauptleiter in dieser Kirche auch und natürlich auch für mich fast alle Beziehungskontexte, den ich hatte, sind in dieser Kirche auch gewesen. Und auch Großteil der Freundschaften. Ich habe es nicht als weise erachtet, mit diesen Menschen weil es natürlich auch viel Irritation ausüben könnte. Und das war nicht meine Intention. Ich wollte das nicht. Deswegen war ich da sehr, sehr vorsichtig. Viel, viel später habe ich vereinzelt, aber auch nur vereinzelt darüber geredet. Oder wenn Leute mich gefragt haben, habe ich ein bisschen was dazu gesagt. Aber nicht so viel, ja.
Genau. Hauptleiter heißt, du warst auch fest angestellt, voll angestellt.
Ja, genau. Ich war sechs Jahre hauptamtlich, ja.
Jetzt haben wir uns einmal, bevor wir uns heute hier getroffen haben, haben wir uns einmal vor einem Jahr ungefähr gesprochen. Tatsächlich, Raphael, du warst für mich auch ein Gesprächspartner, als ich, sage ich mal, wund aus einer Geschichte rausgekommen bin mit einem christlichen Werk. Uwe, du auch?
Ja.
Also wir haben uns beide unabhängig voneinander mit Raphael mal getroffen.
Genau.
Und einfach mal auf dem Kaffee mal verschiedene Sachen besprochen. Ich habe die Notizen von damals gerade offen. Ich habe damals einen Satz aufgeschrieben, in meinen Worten, so etwas, was ich von dir mitgenommen habe. Du da sagtest, mehr oder weniger, bedenke die Kollateralschäden. Manche Leute könnten das Kind mit dem Bade auskippen. Mhm. Also das ist das, was so ist es bei mir hängen geblieben oder ist meine Formulierung. Würdest du sagen, das ist so ungefähr dieses Thema?
Ja, voll. Also ich glaube, wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein. Viele Menschen haben einen großen Hang nach Gerechtigkeit. Das sehen wir auch schon im Alten Testament. Und ich finde eigentlich die Aussage Zahn um Zahn, Auge um Auge eine sehr gute, weil es eigentlich eine sehr eingrenzende Form von Schaden ist. Jesus im Neuen Testament verändert das nochmal. Von Willkür. Und ich glaube, wenn man irgendwo Verletzungen erlebt hat oder Frust erlebt hat, wird man ganz schnell auch zum Täter. Und ich glaube, da bedarf sehr viel Weisheit oder auch Reflexion oder wie auch immer, auch zu überlegen, okay, wie kann ich aufpassen, dass ich jetzt nicht selber zum Täter werde? Das schafft man wahrscheinlich nie zu 100%. Aber besonders in solchen Sachen. Und das Ding ist ja auch, dass man oft vieles Gutes auch erlebt hat und vieles auch gut findet. Und dann vielleicht in einer Situation, was gerade nicht so, wir dann ja manchmal so einen Gerechtigkeitssinn haben. Und Gerechtigkeit heutzutage funktioniert oft so, wenn meine Geschichte mehr Menschen wissen, dann ist die Gerechtigkeit getan. Weil die, aber auch Shitstorm ist ja eine Form von Gerechtigkeit. Bei Gefühl.
Cancel Culture. Ja.
Also Cancel Culture, das ist eine gefühlte Gerechtigkeit. Aber es ist in keinster Weise eine konstruktive Gerechtigkeit. Es ist auch meistens nicht zielführend. Und ich finde auch, wenn wir es uns biblisch angucken, komplett irreführend, weil es komplett von christlichen, biblischen Werten in die falsche Richtung geht. Wenn Jesus sagt, liebe deinen Feind, dann ist das was ganz anderes. Und ich glaube, auch bei uns als Christen geht es ja eigentlich darum, was wir tun, soll immer Leben fördern und nicht Leben zerstören. Auch bei unseren Feinden soll es Leben fördern und nicht zerstören. Und wenn ich auch verletzt worden bin, ist immer noch meine Aufgabe, Leben zu fördern und nicht pauschal zu zerstören. Und das ist schwierig. Und natürlich gehört Wahrheit auch irgendwo ein bisschen dazu, wenn Strukturen vielleicht sehr destruktiv sind. Aber dann ist auch die Frage, in welchem Rahmen? Ist es das Bedarf, dass ich das überall rumposaune? Oder geht es vielleicht eher in die Richtung, wo ich 1:1 es ansprechen kann? Genau, und das sind so Punkte, die mir auf jeden Fall schon auch immer recht wichtig waren. Und auch die ich quasi dann auch so in Einzelgesprächen, wenn ich manchmal gemerkt habe, oder ich habe meine Geschichte wahrgenommen, habe manchmal gedacht, okay, vielleicht kann ich hier manchen Leuten jetzt im Nachgang, die vielleicht manches sehr Destruktives erlebt haben und sie irgendwie auf mich zugekommen sind oder so, vielleicht einen kleinen Schritt helfen. Wie können sie mit ihrer Geschichte, mit ihrer Verletzung auch umgehen? Weil natürlich gab es bei mir auch Phasen in dieser Zeit, wo sehr, sehr, sehr viel Frust, Wut, Hass in mir drinne war. Ich meine, ich habe auch vieles verloren, Freundschaften, Job, gewisse Zukunftsperspektiven und habe ja auch nicht darüber viel geredet oder fast gar nicht drüber geredet. Aber dennoch war für mich auch da, okay, wie kann ich Vergebung hier lernen auszusprechen? Da habe ich zum Beispiel mit einem Freund ganz, ganz oft per Sprachnachricht Gebete ausgetauscht. Und das auch fast immer, wenn es hochkam. Und das waren die Gebete, die waren deftig. Weil wirklich die Emotionen in mir, die waren, natürlich hat das was mit mir gemacht. Ja, für mich war es wichtig, vom Zielgedanken zu denken. Und mein Zielgedanke war, ich will vergeben, Ich will mir vergeben, vielleicht für Sachen, die ich falsch gemacht habe. Ich will Leuten vergeben, die was, und ich will, sage ich mal, den Boden so legen, dass ein Zusammensein, auch Zusammenarbeiten eigentlich jederzeit noch möglich wäre. Und das war eigentlich immer wieder so mein Ziel.
Jetzt erzählst du von dieser Zeit, wo du selber in diesem Prozess warst, sage ich mal, von Wundheilung, ja, so ein Heilungsprozess, den du einfach mit gewählten Leuten gegangen bist. Ich habe tatsächlich von dem, wie du erzählst, zu dem Thema, hey, meine Geschichte geht nicht jeden was an, sondern ich behalte das bewusst eigentlich so richtig klein wie möglich. Ich habe da einen riesengroßen Respekt davor, tatsächlich. Ja. Also ich bewundere das. Irgendwo wünschte ich, ich hätte das auch so gekonnt. Finde mich aber auch ein bisschen in dem wieder, dass ich, auch wenn ich ehrlich bin, auch überlege, okay, es tut mir auch gut. Ich finde mich ein bisschen in diesem Gerechtigkeitsgedanken wieder, meine Geschichte in einem Podcast aufgenommen zu haben und veröffentlicht zu haben, tatsächlich. Ich würde das gar nicht, mir da gar nicht groß verbieten. Also es geht mir auch nicht darum, eben das Werk irgendwie zu bashen, sondern vielleicht die Nuancen oder die Verletzungsrisiken, sage ich mal, herauszuarbeiten und vielleicht auch anzuprangern, die vielleicht im System drin sind. Jetzt bist du aber auch gleichzeitig, oder nicht gleichzeitig, aber in deiner Biografie auch auf der anderen Seite gewesen, wo du Leute bewusst aus Mitarbeit rausgenommen hast. Du hattest gesagt, es war dir auch schon lange sehr wichtig zu überlegen, okay, wie können wir da gesund uns entwickeln und gesund auch Leute rausnehmen, ohne unnötige Verletzungen. Was hast du damals unternommen, um das vorzubeugen, um, wie, sage ich mal, präventiv zu arbeiten, Kirchenverletztheit vorzubeugen, wenn man so will? Was waren so deine Ideen?
Also für mich, es hat ganz, ganz viel mit Kommunikation zu tun. Wie redest du mit Leuten? Wann redest du mit Leuten? Was für mich immer sehr wichtig war, ist, wenn ich mit Leuten befreundet war, dass das nicht jetzt mit der Freundschaft eine Konsequenz hat. Wenn wir bei irgendeiner Thematik unterschiedlicher Meinung sind, oder ich habe zum Beispiel Leute, die jetzt Sexualität vor der Ehe gelebt haben und ich habe dann eine recht große Überzeugung auch, dass ich finde, das gehört in die Ehe, und die dann in der Jugendarbeit oder so, dann habe ich das auch angesprochen und sie auch aus Leiterschaft rausgenommen. Aber die Freundschaft hat nicht darunter gelitten. Ich war weiter mit ihnen befreundet. Und es war auch mein bewusster Ansatz. Man darf sachlich, fachlich, theologisch auch manche Unterschiede sehen. Ich habe hier eine gewisse Verantwortung in diesem Kontext. Und ich will auch nicht rumeiern, sondern es klar ansprechen. Und ich glaube, das hat so in meinem Erleben wenigstens, ein paar hat mich dann später auch gefragt, ob ich sie sogar trauen kann. Vielen bin ich bis heute befreundet, immer noch, auch immer noch recht eng, wo ich dennoch auch klare Entscheidungen getroffen habe. Aber ich glaube, klare Kommunikation ist sehr hilfreich, dass sachlich und Beziehungsebene getrennt wird, weil es ist schon für Leute sehr komisch, wenn du sagst, ich nehme dich jetzt mal hier aus Leitung oder als Mitarbeiter raus und danach hast du mit denen gar nichts mehr zu tun. Wenn du davor aber viel mit denen zu tun gehabt hast, ich glaube, das wirkt dann manchmal für die Leute nochmal was anderes. Und ich glaube, auf vielen Ebenen kann man da manchmal einen guten Job oder vielleicht einen schlechteren Job machen. Und Kommunikation und Empathie, also ich meine, natürlich musst du irgendwo auch Empathie mit den Leuten haben und verständlich, aber du darfst auch unterschiedliche Meinungen haben.
Wenn man unterschiedliche Meinungen haben darf, aber dann, wenn man eine bestimmte Meinung hat, aus der Mitarbeit rausgenommen wird, wie passt das für dich zusammen? Also die dürfen eine andere Meinung haben, aber wenn sie eine bestimmte Meinung haben, dann nimmst du sie aus der Mitarbeiterschaft raus. Inwiefern passt das zusammen für dich?
Also es ist sehr unterschiedlich jetzt von Kontext zu Kontext. Also ich finde, auf der Beziehungsebene wollte ich das nicht, dass es da crasht. Und für mich ist das andere eher eine gewisse Art und Weise eine Job-Description. Wenn ich jetzt auch woanders im Job bin und merke, auch vielleicht ein sehr guter Freund passt vielleicht gerade nicht in den Job aus unterschiedlichen Gründen, wie er es macht, finde ich, darf man auch jemand, muss man den Job auch kündigen. Ich sag mal, auf Mitarbeiterebene kommt, in dem Fall, wie ich es jetzt damals gelebt habe, habe ich das eher weniger gemacht, aber auf Leitungsebene, wo du eine gewisse auch Vorbildfunktion hast, eine gewisse Prägefunktion auch, und irgendwo musst du, und da darf man sich, glaube auch, und da muss sich jeder Mensch auch reflektieren, wir alle machen das alle. Wir alle machen das auch in Freundschaften. Wir sind nicht mit allen befreundet. Das hat immer Gründe. Das hat immer irgendwo meistens ethische Gründe. wo wir mit manchen eher befreundet sind, manchen auch nicht eher. Und ich glaube, das ist in jedem Verein so, dass in jedem, man ist auch nicht mit jedem verheiratet. Wir ziehen alle unsere Grenzen. Und ich glaube, umso klarer wir das selber für uns wissen, umso klarer wir da offen und transparent darüber reden, umso respektvoller ist es auch gegenseitig. Und ich glaube, die Musik macht ganz oft die Art und Weise. Und auch, wie man es am Ende macht, kommuniziert oder ob man einfach weiter mit den Leuten was zu tun hat oder auch nicht. Und für mich waren das zum Beispiel jetzt alles keine Themen, die jetzt auf der Beziehungsebene hinderlich waren, mit den Leuten weiter befreundet. Null. Also für mich gibt es andere Themen, wo ich vielleicht sagen würde, okay, mit den Leuten wäre ich nicht mehr so befreundet. Also wenn sie mich pauschal anlügen würden oder sehr aggressiv mir gegenüber wären. Das wären für mich wahrscheinlich auch Gründe, wo ich sagen würde, irgendwie schaffe ich diese Beziehungsebene, will ich gerade nicht mehr so aufrechterhalten. Genau. Oder ich hatte einen sehr, sehr guten Freund, wo ich in der Corona-Zeit wir konträre Meinungen hatten, weil er bis heute einer meiner besten Freunde war und auch damals, wir konnten darüber reden und er meinte auch, ich wäre einer der einzigsten gewesen, mit dem er darüber reden konnte. Für mich war es wichtig, dass die Gesprächsebene beibehalten wird, dass wir uns gleichzeitig, es war aber kein Thema für mich auf der Beziehungsebene.
Grund, warum ich danach frage, weil es einfach genau meine Geschichte ist. So, also tatsächlich, ich war genau der Mitarbeiter, der dann rausgenommen wurde, weil ich in dem Punkt eine andere Haltung vertrete oder beziehungsweise mir einfach nur eine bisschen mehr Differenziertheit gewünscht hatte und sehe es tatsächlich heute als eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung in der Job Description. Also in einem beruflichen Arbeitskontext dürfte man das nicht, ja, jemanden, sage ich mal, kündigen aufgrund seiner privaten Sexualität oder seiner Haltung zum Thema Sexualität, solange es, sage ich mal, im legalen Rahmen ist. Genau, von dem her sehe ich da auch im Ehrenamt eine Diskriminierung, die halt noch passiert, die aber ja gesetzlich legitim ist, so also juristisch oder rechtlich erstmal wasserdicht ist. Ich habe mich da auch damit mal beschäftigt, auch tatsächlich Thorsten Dietz und Tobi Feix haben in Karte und Gebiet dann und da meine Folge zu gemacht, wo sie gemerkt, also wo am Ende der Fazit war, so rechtlich darf man im Ehrenamt ungleich behandeln, aber es ist halt eine moralische Frage. So möchte man das, genau. Und für mich war das damals eine Desillusionierung, so wo ich dann aber auch für mich gemerkt habe, ja okay, wenn dem so ist, dann möchte ich hier auch gar nicht bleiben. Und das ist der Grund, warum ich da einfach nochmal gerade nachfrage. Findest du das nicht bevormundend?
Ich glaube, dann muss man das fast größer machen. Ich glaube, dann wird vieles bevormundend. Also wenn ich, nehme als Beispiel, jemand lügt mich an und ich sage, ich will das nicht und ich nehme dich raus, ist auch eine gewisse Bevormundung. Weil es alles Sachen sind, wo ich sage, gewisse Dinge bewerte ich und gewisse Dinge finde ich in diesem Kontext jetzt angebracht oder nicht so angebracht oder förderlich oder nicht so förderlich. Und ich glaube, wir machen das alle ein wenig. Wir sind es uns vielleicht nicht so bewusst, aber wir machen es uns alle ein wenig. Ich glaube, auf dieser Ebene sollte man sich einmal selber bewusst machen, wo mache ich das? Dann hat man vielleicht auch ein bisschen Barmherzigkeit für andere, die es vielleicht auf einer anderen Ebene machen. Ich glaube, ganz auflösen können wir es nicht, weil es das Konstrukt des Lebens, wie wir leben, wir alle da irgendwie unsere Grenzen ziehen. Aber es ist dennoch, finde ich, ganz oft immer noch eine Frage, wie machen wir es? Wie gehen wir mit den Leuten um? In welchem Rahmen mache ich das? Was hat das für Auswirkungen? Das muss man auch alles ein bisschen in Verhältnis setzen. Also für mich war es jetzt nicht so, wo ich jetzt zum Beispiel einmal deswegen rausgenommen habe, ein Leiter, der war weiter ganz normal ein Teil von allem. Der hat nur quasi gewisse Leitungsaufgaben gerade wahrgenommen. Das war für ihn aber auch gar nicht so schlimm in dem Moment, muss ich auch sagen. Also man muss es schon ein bisschen abwägen. Ja, da musst du auch eine gewisse hohe Sensibilität haben, weil, ich meine, das wisst ihr auch, oder ich weiß auch, was Ausgrenzung für Auswirkungen haben kann. Also wenn du richtig Ausgrenzung erlebst, das kann schon brutal sein. Was ich manchmal schwieriger finde, ist, wenn Leute irgendwo hingehen, also im Kirchenkontext oder woanders, und sagen, ich will jetzt alles verändert, und irgendwann stoßen sie an die Grenzen, was davor aber schon klar war, dass da eine andere Meinung herrscht. da habe ich manchmal, wo ich manchmal auch denke, ich würde ja auch ungern im Kontext arbeiten oder sein, wo ich im Vorfeld schon merke, das passt nicht. Ich glaube, da darf man sich auch dann so viel Selbstvertrauen, Mut zusprechen, sagen, ja, vielleicht kommen wir hier nicht so gut zusammen. Genau. Das ist ja auch manchmal die Konflikte, dass Leute manchmal irgendwann sagen, also jetzt im Kirchenkontext, das hat ja doch was mit der Kirche zu tun oder doch was mit Gott zu tun oder doch was mit Jesus zu tun. Das ist so ein bisschen die Richtlinie so. Hier.
Ja, letzter Gedanke von meiner Geschichte dazu damals, eben mit dem Gedanke bin ich da auch in den Gesprächen konfrontiert worden, beziehungsweise wurden da auch genannt, so dieses Jahr, wenn du in einem Fußballverein bist, aber du wirst nicht Fußball spielen, dann such den anderen Verein. Das hat mir nur nicht so genügt, tatsächlich. Und bei mir war es auch eher so, ich habe mich auch aus dem rausentwickelt. So, also wenn man so will, auf eine Art habe ich dann einfach irgendwann keine Lust mehr gehabt, Fußball zu spielen. Wobei ich das auch wieder schwierig finde, weil bei mir mit dem Glauben hatte ich ja gar kein Problem. Am Glauben wollte ich ja weiter festhalten. Ich wollte ja weiter christliche Jugendfreizeiten machen. Aber dieses, ja, wenn man so will, Nebenthema, also man kann jetzt sagen, okay, ist total das zentrale Thema oder man kann auch sagen, ist total das periphere Thema, Sexualität, war da einfach in der Zusammenarbeit einfach so wichtig, dass es eigentlich fast an das Hauptthema reingekommen ist und dass es dann einfach nicht mehr weiterging. Also ich hätte mich da doch irgendwo rausentwickelt, genau, was einfach noch eine andere, der Konflikt von der anderen Seite ist. Also nicht so, ich komme in die Kirche rein und stelle fest, das ist ja gar nicht meins, sondern ich bin bist in der Kirche aufgewachsen oder in einem Werk aufgewachsen und stelle dann irgendwann fest, boah, ich passe hier irgendwie gar nicht mehr hin, ich habe mich hier rausentwickelt. Das nur als letzter nochmal ein kurzer Seitenschwenk noch von meiner Geschichte.
Ich glaube, das ist auch schwierig. Also ich bin ja seit vielen, vielen Jahren mir da auch am Gedanken machen, weil ich unterschiedliche Kontexte kenne, Kirchenkontexte kenne, selbst eine Geschichte habe, mich mit vielen Themen beschäftigt habe und ich schon auch der Meinung bin, dass viele Kirchen, das war vielleicht auch mit dieser Kirche, wo ich da gearbeitet habe, dass wir eine größere Spannkraft aufbringen müssten und sollten. Und da ist aber es auch manchmal unterschiedlich. Ich kann zum Beispiel als Raphael theologisch manchmal eine riesen Spannkraft aushalten. Theologisch. Ethisch bin ich enger bei gewissen Themen. Das ist bei mir so. Es gibt bei manchen, die sind ethisch und die extrem viel aushalten, aber fachlich oder so ganz eng. Also das ist auch immer ein bisschen unterschiedlich. Also ich habe, vielleicht auch, weil ich Theologie studiert habe, ich kenne sehr, sehr viele unterschiedliche auch Überlegungen, wie man Bibel betrachten kann und so weiter. Und ich habe natürlich auch meine. Ich war mal in einem Kurs, den ich geleitet habe, da hat dann eine Person gesagt, also da ging es so um christlichen Glaubensvermittlung, die jemand dann wohl gesagt hat, ich erst später, du musst Jesus auf den Thron des Lebens setzen. Ich bin gestorben, wie ich das später gehört habe, weil es nie bei einer Verbalisierung wäre. Nie. Und ist für mich auch so. Und die Person hat wohl dann der Person gesagt, jetzt habe ich es verstanden. Und ich habe mir gedacht, das gibt's doch nicht. Also Gott, also die Menschen sind ja auch so unterschiedlich. Deswegen brauchen wir, glaube ich, auch sehr unterschiedliche Menschen. Aber bei manchen Menschen, auch in ihrer Kommunikation, innerlich sterbe ich. Weil ich denke, das würde ich nie so verbalisieren. Deswegen, ich glaube, da habe ich eine recht große Breite auch. Ich kann auch mit sehr unterschiedlichen theologischen Strömungen, also zum Beispiel, ich habe ja lange im ICF gearbeitet, haben mich auch früher schon viele mit Theologiestudenten gefragt, wie kannst du manches da, genau. Ich sage, ich finde vieles sehr gut da. Ich finde vielleicht nicht alles perfekt, aber ich kann mit anderen Sachen auch sehr gut. Also ich habe manchmal, ich bin nicht so in der einen Bubble oder nur, will ich auch nicht so ganz, weil ich finde, wir müssen viel mehr in diese Richtung sagen, was ist denn, was können die einen, was ist denn der Mehrwert auch von den anderen? Und das ist mir manchmal, deswegen war ich auch mit diesem Podcast, wo ich mal gedacht habe, okay, wenn wir jetzt nur zeigen, was die einen scheiße machen, das ist null mein Ansatz, weil ich glaube, wir dürfen einmal die anderen auch wertschätzen, dennoch sollten wir voneinander lernen und mein Ansatz ist sehr, sehr oft, guck dir bitte deine Gegenposition an. Weil wir gucken uns fast immer nur unsere Seiten an. Beschäftige dich am besten so viel wie geht man mit der Gegenposition. Dann hast du mehr Empathie, dann kannst du es mehr verstehen, dann weißt du auch Grenzen, dann kannst du vielleicht auch besser verbalisieren. Vielleicht wirst du auch, verändert sich auch deine Meinung. Ich meine, es gibt natürlich gewisse theologische Perspektiven, die sich bei mir auch verändert haben. Manchen habe ich bis heute keine ganz feste Meinung, weil ich sage, ich kann beide Seiten verstehen und gehe so einen gewissen Mittelweg. Aber ich glaube, der christliche Glaube und auch die Kernelemente, jetzt Glaube, Liebe, Hoffnung oder Jesus, da ist so ein großer Schatz drin. Und manchmal schaffen wir es Christen, uns um so viele andere Sachen die Köpfe einzuschlagen, dass wir es das so vernachlässigen. Auch wie viel Energie da manchmal reingesteckt wird. Das tut mir manchmal weh. Oder das finde ich auch schade. Und wenn Leute dann den Glauben daran verlieren, das finde ich dann noch mehr schade, weil es ist sowas Gesundes und wir sollten es halt auch irgendwie vorleben. Auch manche stehen lassen, vergeben können, dennoch irgendwo Klarheit sprechen. Es gibt nicht die eine Lösung, aber ich weiß, dass manche Sachen auch, also ich glaube, ich könnte keinen auch es verbieten, noch in meine Gemeinde zu kommen oder so, weil das wäre für mich schon, das ist ein sehr, sehr großer Schritt.
Da kommt auf den Vorfall an.
Ja, da müsste aber extrem krass passieren. Ja.
Du hattest gerade gesagt gehabt, du würdest der Gemeinde, wo du früher mitgearbeitet hast, mehr Spannkraft wünschen. Dann hast du, sag ich mal, zwei Arten von Spannkraft, theologische und ethische Spannkraft, das ist genannt, gesagt. Welche meinst du da, wenn du mehr Spannkraft wünschst? In welche Richtung war das gemeint?
Ich glaube, für mich war es damals dieses, wenn Leute, jetzt ganz normale Kirchenmitglieder, mit manchen Sachen ein bisschen am Kämpfen sind, auch theologischen Meinungen. Bin ich der Meinung, ab einer gewissen Größe solltest du das auch aushalten können, weil es ja für viele Menschen, sie sind auf dem Weg. Und wenn ich mich auf dem Weg angucke, ich liebe es auch, oder es ist mein Reifungsprozess, sich auch mit Gegenpositionen auseinanderzusetzen. Darin, auch in der Diskussion, wachse ich. Und ich glaube, dass es vielen Menschen so geht, dass sie in einer gewissen Diskussion, in einer wachsen, lernen. Und ich glaube, zu einer gewissen Kirchengröße und auch Gesundheit bedarf es auch Räume oder Möglichkeiten, wo das möglich ist, wo das gut ist. Natürlich gibt es irgendwo auch Grenzen, aber ich glaube, viele, viele Menschen, die auch früher im Studium kennengelernt haben, die sind ja auf der Suche, die wollen Sachen verstehen, die wollen Sachen nochmal weiter hinterfragen, gehen mal ein bisschen weiter nach links, dann wieder ein bisschen weiter nach rechts. Aber mir geht's viel auf den Weg, in welche Richtung gehen wir. Und ich glaube, wir haben manchmal vielleicht manche Kirchen oder manche Personen oder manchmal sehr viel Angst davor. Was könnte das für Auslösung haben bei anderen? Und ich glaube, manchmal, wenn du sehr angstgetrieben bist, machst du manchmal sehr schnelle Entscheidungen möglicherweise. Und ich glaube, da dürfen wir manchmal uns vielleicht auch minimal zurücklehnen und sagen, okay, es gibt sicherlich irgendwo, wo ich Sachen entscheiden muss. Aber wir sollten, finde ich, nicht so viel aus einer Angst heraus, sondern aus einer, aus einer Hoffnung, aus einer Freude. Guck mal, der ist auf dem Weg oder der macht dies und jenes. Und ich glaube, das sind für mich so ein bisschen Punkte, die ich mir wünsche, weil ich auch viele unterschiedliche Positionen kenne und auch Menschen, die sie versucht habe, auch so, hey, ich finde es cool, dass du unterwegs bist. Auch wenn ich da noch anderer Meinung bin, aber wir können diskutieren und so weiter und so fort. Also diese Spannkraft. Weil viele, viele schaffen es nicht, die Spannkraft, und gehen dann raus und leben dann einfach ihr eigenes Leben. Und ich glaube, Glaube ist schon ein Gemeinschaftsding. Auch eine Diskussionssache. Und natürlich mit Gott. Also da haben wir jetzt noch gar nicht so viel drüber geredet. Ist auch eine viel Diskussion mit Gott beim Gebet. Also es gibt manche Sachen auch in der Zeit, wo ich im Gebet reflektiert habe und da, das war jetzt nicht so gut von mir. Oder auch manche Vergebungspunkte, wo ich gemerkt habe, hier muss ich nochmal vergeben oder was weiß ich nicht. Oder da habe ich auch manche Wurzeln oder manche Arten, die sollten sich mal perspektivisch irgendwann verändern. Aber wir sind ja alle nicht perfekt. Wir werden auch nicht perfekt. Aber eine gewisse Vielfalt, die müssen wir aushalten. Und besonders ab einer gewissen Größe.
Da will ich nochmal nachhaken. Ja. Es gibt ja in vielen Gemeinden dieser Wunsch nach der gesunden Lehre. Mhm. So ein bisschen. Oder in manchen Gemeinden herrschen bestimmte Meinungen einfach vor, auch ethische Positionen. Und dann hat man aber das theoretisch auch das Gegenbeispiel angenommen, man hat so dieses, wir haben eine Gemeinde, die hält eine gewisse Meinungsvielfalt aus, oder Haltungsvielfalt aus, ethisch sowie theologisch. Da würden dann vielleicht auch manche sagen, das ist ja total willkürlich alles und voll beliebig alles. So, da gibt es dann vielleicht auch so Möglichkeiten, dass man ja auch mal kritisch diskutieren kann und dann gibt es Gespräch, aber irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass gewisse Meinungen vorherrschen, die dann das Gespräch ermöglichen, damit die Leute aber dann irgendwann, sage ich mal, die ja Leute, bei denen es ja so toll ist, dass die ja unterwegs sind. Also wenn ich jemanden aus einer Gemeinde, wo eine bestimmte Meinung vorherrscht, wenn ich denen mir sagen höre, boah, ich finde es so toll, dass du unterwegs bist und frag da weiter nach, dann habe ich so insgeheim das Gefühl, dass der sich wünscht, dass ich seine Meinung annehme. In diesem Kontext von, man hat hier eine vorherrschende Meinung, so dieses, wenn du dich damit beschäftigst, dann kommst du irgendwann zu der Weisheit, die ich habe. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Was denkst du dazu? Wie transparent, denkst du, sollte man mit dieser Spannkraft umgehen? So, wo findet man da den guten Mittelweg? Dass man einerseits sagt, ja, okay, ich stehe zu meinen Überzeugungen und vielleicht hat sogar die Leitung eine Überzeugung, aber ohne, dass das jetzt so sehr aufgebügelt wird in, sage ich mal, Themen, die alle irgendwo im demokratisch legalen, legitimen Rahmen. Also klar, wenn jemand sagt, ich finde physische Gewalt an Kindern total okay in der Erziehung zum Beispiel, also es, oder auch im, ja, ich sage jetzt keine Beispiele so, aber Dinge, die, sage ich mal, ihre Grenze im Strafgesetzbuch überschreiten oder im Grundgesetz überschreiten, so da braucht man nicht drüber diskutieren, so, aber alles, was, sage ich mal, im legalen Rahmen ist, aber dann irgendwie Nuancen hat, fändest du es richtig, wenn man als Leitung, sage ich mal, eine Haltung vorgibt, oder fändest du es besser, wenn man als Leitung dann auch sagt, explizit sagt, okay, wir sind jetzt auch eine große Gemeinde, wir haben Vielfalt und es ist okay. Wo sind da deine Gedanken dazu?
Also für mich ist es einmal der Gedanke, du musst ehrlich sein. Wenn du natürlich als Kirche eine gewisse Überzeugung hast, finde ich, solltest du diese Überzeugung auch transparent kommunizieren. Weil was ganz scheiße ankommt, ist, wenn du zwar Überzeugungen hast, aber es öffentlich oder halböffentlich sehr wischiwaschi formulierst. Weil das sind dann manchmal Menschen, die kommen in die Kirche oder in die Gemeinde oder vielleicht auch in Verein, woanders, die sagen, ach cool, ich kann das so und so und so. Und nach 2-3 Jahren merken sie, oh nee, kann ich doch nicht. Dann hast du 2-3 Jahre mehr oder weniger auch Freundschaften gebildet und vieles andere. Und am Ende zu erfahren, weil jemand vielleicht nicht so ehrlich war oder nicht so transparent oder nicht den Mut hatte, hey, das sind unsere Überzeugungen. Also ich glaube, wenn du Überzeugungen hast, dann verbalisier sie, mach sie transparent, weil Menschen orientieren sich auch daran. Und dann sei fair. Genau. Und wenn du es vielleicht nicht so hast, dann sei auch fair darin oder sagst, es gibt eine gewisse Spannbreite oder das ist uns wichtig, gewisse Themen sehen wir ein bisschen unterschiedlich. Ich glaube, da geht es viel auch wieder um Transparenz und um Kommunikation, weil es schon frustrierend ist. Es ist mir so vor, wie wenn du eine Beziehung anfängst und nach 3 Jahren der Partner kommt und sagt, also sag mal, jetzt Kinder kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber 3 Jahre so mehr oder weniger manchmal darüber geredet hat und für den einen das sehr klar war und für den anderen nicht so, dann ist das auch nicht so geil. Wenn der eine das vielleicht von Anfang an klar auf der Platte hatte, dass er sagt, das geht nicht. Und das ist schon manchmal im Kirchenkontext vielleicht auch, dass man vielleicht auch aus einer christlichen Nächstenliebe sagt, okay, ich will hier nicht so klar sein, nicht so, ich will die Leute. Aber dann spreche ich es wenigstens klar an. Du kannst ja immer, zu manchen Themen habe ich eine klare Meinung. Das wissen auch Leute. Darüber kann man mit diskutieren und so. Für mich als Leiter gab es manche Themen, wo Leute auch wussten, das könnte, ja, mit mir konnte man eigentlich über alles diskutieren. Aber ich glaube, das ist für mich so ein Kern, hätte mir sicherlich vielleicht damals auch, weil bei mir war manches, finde ich, nicht so klar, sondern auch vielleicht sehr wischiwaschi dann formuliert und dann irgendwann mal so, dann wurde es so formuliert, dann wurde es mal wieder so formuliert, der hat so formuliert. Was für mich im Nachgang auch sehr schwierig war, weil ich es nicht zusammengekommen habe. Vielleicht auch, weil so viele Leute involviert waren, deswegen kann da jetzt nicht sagen, das lag der an dem Grund. Aber ich glaube, da einfach transparent und ehrlich zu sein, sehr, sehr großer Mehrwert, weil anders ist es schon auch nicht fair.
Wenn man als Gemeindeleitung schon eine bestimmte Überzeugung hat, die einem wichtig ist, in der Mitarbeit zum Beispiel oder wenn in der, keine Ahnung, Anforderungen für Kleingruppenleiter, dass die halt auch bekannt sind.
Wenn das so sein sollte, dann sollte man sie kommunizieren, finde ich.
Weil es einfach fairer denen gegenüber ist, die es halt kennenlernen und sich da dann da.
Und wenn nicht, dann ist es ja auch fair, sagen, hey, das ist bei uns nicht so. Und wenn man da, genau, also ich war bei vielen Sachen sehr, sehr breit und offen und so, bei manchen Sachen vielleicht nicht, aber ich glaube, es hat was mit Ehrlichkeit zu tun. Auch mit Respekt.
Ja, ich glaube, keiner möchte in einer Beziehung landen, wo man dann nach 3 Jahren feststellt, okay, der andere will gerade keine Kinder und dann ist der plötzlich nicht mehr bereit, den Sohn von der Kita abzuholen.
Ja, diese Stichworte Spannkraft und Angst, da hat es bei mir meine Geschichte ein bisschen hochkommen lassen. Nochmal aus einem ganz anderen Perspektive, merke ich gerade. Weil es gab dann mal ein extrem gutes Gespräch wegen einer Meinungsdifferenz mit, sag mal, dem obersten theologischen Leiter dieser Gemeinde. Das verlief so gut und so klasse. Und am Schluss hieß es, hey Uwe, hast du eine andere Meinung in manchen Dingen? Aber ich verstehe, warum. Ich sehe dein Herz und super. Und wir können zusammen einen Weg gehen, auch mit differenzierten Meinungen. Ich dachte, wie geil ist das denn? Und ein halbes Jahr später bekam ein anderer Leiter Angst aufgrund dieses Thema. Und dann hat mich genau dieses Gespräch gekillt. Ohne Vorwarnung. Und das war heftig.
Ja, was jetzt gekillt? Welches Gespräch?
Dieses Gespräch, was so versöhnlich war.
Warum hatte ich das?
Ach so, weil ich dann plötzlich die,
das Thema wurde später
die
wieder
Policy aufgeholt. Gedreht hat.
Ach so, jetzt verstehe ich dich.
Ja. Plötzlich war eine komplette Drehung da und ich stand dann vorm Aus.
Mhm. Ohne. Also der eine Leiter hat gesagt, ah, okay, es ist ja super, dass du das durchdacht hast, ich kann das stehen lassen. Der andere Leiter hat dann gedacht, hat es eben nicht gesagt. So hat dann gesagt, so, ja, nee, genau. Wenn du das so denkst, ohne dass sich die Meinung bei Uwe geändert hat, wenn du das so denkst, da müssen wir dich aus dem Team rausnehmen.
Also, das ist natürlich sehr brutal, kann ich mir nur erahnen, wie das ist. Und natürlich jetzt, besonders wenn der eine, sage ich mal, vielleicht die theologische Gesamtleitung da hatte, auch dann nicht so ganz nachvollziehbar. Das
ist danach angeschlossen.
Genau.
Okay. Danach sich aufgedreht.
Was wir natürlich bei vielen, vielen all diesen Themen, was wir auch hier besprechen, jeder hat seine eigene Geschichte, jeder hat seine eigenen Ängste. Ich fand es auch mega interessant jetzt, dass ganz viele, auch wenn sie eine Geschichte hören, sich immer in die Geschichte reinprojizieren und sagen, ah, bei mir war das so, bei mir war das so. Und das muss man irgendwo auch, es ist leider vieles angstbesetzt, was ich punktuell auch verstehen kann, weil es bei uns schon um eine Relevanz geht, so wie wir den christlichen Glauben denken. Und man da manchmal auch Leuten gegenüber wahrscheinlich ein bisschen barmherzig sein muss. Na, okay, das hat viel mit der Person, mit der ich gerade rede, zu tun, weil sie das und das mal erlebt hat, was mir jetzt gar nicht so bewusst ist. Und das ist mir irgendwo immer mal wieder auch deutlich geworden, wie viel das vieles auch mit unserer eigenen Geschichte, mit unseren eigenen Ängsten zu tun hat. Also nehmen wir jetzt Bibelverständnis. Nehmen wir das Beispiel, der sagt, ich glaube nicht an die 7-Tage-Schöpfung. Und der eine sagt, ich glaube so und so. Da explodieren bei manchen die inneren Konstrukte, die Herzen, die Sachen, wie kann ich dem noch vertrauen? Aber es hat ganz viel mit einem selber zu tun. Und ich glaube, diese Ängste, die muss man begegnen, ein bisschen auch. Und manchmal kann man da auch ein bisschen Spannkraft rausnehmen und so. Und ich glaube, wir müssen uns vielleicht manchmal auch mehr auf unsere Gemeinsamkeiten konzentrieren, auf was uns verbindet, auch. Ich finde es auch immer wieder interessant, wenn man wirklich miteinander redet, wirklich miteinander unterwegs ist, dann hat man oft so viel weniger Probleme, obwohl man vielleicht sehr unterschiedliche Positionen hat. Deswegen bin ich manchmal auch, habe ich Herausforderungen mit diesem bisschen Bubble-Denken oder so. Oder ich zum Beispiel, ich habe ja in Tabor studiert, kenne auch Worthaus recht gut, auch manche Theologen da, war selbst im ICF jahrelang angestellt, kenne da auch manche und war in sehr unterschiedlichen, die manchmal gegenseitig sich nicht so ganz verstanden haben. Aber ich habe oft schon auch die unterschiedlichen Seiten verstanden, obwohl ich auch meine eigenen Positionen hatte. Es war jetzt nicht so, also ich bin mit manchen Menschen auch sehr gut befreundet, wo ich sehr unterschiedliche Positionen habe, auch theologische. Das müssen wir aber irgendwo auch lernen, finde ich, weil sie auch eine Bereicherung sein können. Und das ist auch der Weg des Lernens. Und Angst ist jetzt vielleicht nicht immer der beste Ratgeber, aber wir müssen es auch verstehen, wenn Leute manchmal Angst haben. Und da müssen wir auch ihnen gegenüber vielleicht manchmal barmherzig sein. Und sagen, okay, also wie jetzt zum Beispiel, das war für mich mal so eine klassische Situation, was ich vorhin gesagt habe, wo die eine das auf so eine einfache Art und Weise verbalisiert hat, in diesem Glaubenskurs. also ich habe den geleitet, aber ich habe mir wirklich gedacht, hätte ich das gewusst, ich hätte die nie als Leiterin eingesetzt. Und danach war für mich aber eine Demo und gesagt, ja, Gott ist dennoch am Ziel. Oder das war genau das Richtige. Und dieses, das ist manchmal unterschiedlich, ist dennoch wichtig ist. Und deswegen, auch so wie ich glaube, wie ich über den Glauben rede, manchen hilft das gar nicht. Manche wünschen sich das sehr, sehr anders zu hören. Oder was heißt anders zu hören? Aber ich weiß es nicht.
Ja, das braucht jemand anders, der genau. Vielleicht das Gleiche sagt. Also es genau. Ist immer so eine Frage der Anschlussfähigkeit. So, ich bin jetzt auch nicht für jeden komplett anschlussfähig, egal wie toll mein eigener Glaube ist oder mein Verständnis von der Bibel oder meine theologischen Skills. Also,
aber wir müssen voneinander lernen. Ich glaube, dieses wirklich, ich ziehe mich immer in die Bubble zurück und klatsche mir nur auf die eigene. Und besonders, was schlechter ist, wenn wir auf andere zeigen, die machen alles scheiße. Weil die anderen machen oft auch vieles saugut. Das machen viele, vieles sehr gut.
Na, ich finde aber, das macht die Verletzungen nicht besser in manchen Geschichten. Nur weil die was gut machen, heißt es nicht, dass sie auch was schlecht machen. Also ich will es halt nicht idealisieren, aber ich finde, ich bewundere das, wie du, sag ich mal, darüber sprichst. Das ist ein Diplomatie-Level, von dem ich mir echt was abschneiden kann, so um, sag ich mal, nicht in dieses Lagerdenken reinzufallen. So dieses, das verhärtet sich ja nur irgendwie. So, wenn ich immer nur in meiner eigenen Bubble bin und bleibe und gegen die anderen schieße, so dass da entstehen ja auch wieder Feindbilder. Und auch wenn ich selber aus einer gewissen, in Anführungszeichen, Bubble rausgegangen bin, weil dort so viele Feindbilder waren, habe ich den Punkt ja auch immer noch irgendwo mitgenommen. So, das Feindbild ist jetzt halt nur ein anderes. Das Feindbild ist jetzt nicht, also das hat sich einfach nur umgedreht, so in manchen Punkten. Ich bin trotzdem irgendwie ganz zufrieden damit, bin aber auch bewusst, ja, ich bin jetzt auch noch nicht fertig. So, also das ist eine Entwicklung. Ich höre bei dir einfach daraus, du sitzt auf einem eigenen Stuhl zwischen den Stühlen. So, also das ist jetzt gerade meine Art, das zu beschreiben. Irgendwie habe ich ja manchmal das Gefühl, man sitzt zwischen den Stühlen, zwischen den Meinungen und ist geneigt, vielleicht auch ein Fähnchen im Wind zu sein. So, das Gefühl habe ich bei dir aber jetzt nicht. So, du hast trotzdem einen eigenen Standpunkt, du hast trotzdem eine eigene Haltung, mit der du sehr, sehr gut ins Gespräch kommen kannst. Danke.
Also wenn wir uns als Christen bezeichnen, versuchen wir ja, vielleicht Jesus mehr zu verstehen, Jesus ähnlicher zu werden. Und ich finde schon auch die Bibel, ich habe mir vorhin nochmal die Bergpredigt durchgelesen, wenn wir uns da viel mehr drauf konzentrieren würden oder auch einfach weiter konzentrieren würden, dann würden wir uns eigentlich auf so vielen Ebenen einfach oft auf uns konzentrieren und nicht auf die anderen. Sondern, wie kann ich mehr lieben? Wie kann bei mir, sage ich mal, vielleicht die Gaben des Heiligen Geistes, Liebe, Freundlichkeit und so mehr werden? Ich habe mir jetzt letztens mal die Frage gestellt, okay, ich arbeite ja gerade mit Maltesern und veressen aus, denke so, krass, das ist das Ideale. Ein Christ, der eigentlich in einem Kontext ist, wo fast nur Nicht-Christen sind. Ich bin bei ganz vielen Leuten jeden Tag zu Hause, die mit Glauben nichts am Hut haben, die oft kurz vorm Tod sind. Und ich mich dann auch so reflektiert habe, okay, und du bist sogar Theologe, du hast das studiert, du hast ganz vieles. Und hat mir dann dennoch die Frage gestellt, okay, Raphael, was hast du in den letzten Jahren da bewirkt? Haben die Leute das Gefühl, dass, also jetzt gar nicht im christlichen Glauben, also was machst du denn? Empfinden sie, kommt da irgendwas mit Liebe rüber? Oder wie oft sind dir die Leute gleichgültig? Ich habe mir, die sind mir oft sehr gleichgültig. Ich habe manchmal noch einen Kopfhörer drin, wo ich parallel noch was höre. Oder dies, natürlich habe ich auch schon mit Leuten gebetet und hatte auch krasse Gespräche schon so, habe mir gedacht, krass, aber in der Gänze, wie gleichgültig sind mir die Leute? Und bin da auch mal ins Gespräch mitgegangen, Gott, das ist schon, wenn ich ganz ehrlich bin, die sind mir sehr gleichgültig. Und eigentlich, ich habe einfach keine Liebe für die. Oder zu wenig Liebe. Und bin da auch ins Gespräch gegangen und es hat sich jetzt noch nicht komplett geändert, das haben sich manche vielleicht minimal, aber ich glaube, wir haben eigentlich so viel auch oft mit uns selber, hätten wir zu tun. Wir sagen, okay, wo bin ich denn? Und ich finde manchmal manche der Diskussionen, wir gehen oft immer auf die anderen. Und da kannst du ja auch ein richtiges Business draus machen. Du kannst React-Videos nur machen, wo du nur bewertest. Das lieben die Leute. Ich könnte mit meiner Geschichte, würde ich die ausschreiben, könnte ich richtig Geld mitmachen. Ich wäre wahrscheinlich viel im Podcast drin, wenn ich das komplett ausmachen, weil viele Leute das mega interessant finden würden. Aber es ging auch nur wieder darum, um die Geschichte oder dies und jenes. Und wie gesagt, das ist will
dein,
ich eigentlich.
Das ist nicht dein Weg.
Mein Punkt ist eigentlich, nee. Leute, guck ja. auf dich und bleib du an Gott dran. Wie kannst du dem ähnlicher werden? Wie kannst du auch einen Unterschied an manchen Sachen? Und natürlich, was auch damals für mich, ich war in diesem Kontext angestellt, ich habe das auch geliebt. Die Menschen waren viele meine Freunde, ich hatte ein Riesenherz für die. Da war auch mal gefragt, wie können wir als Kirche besser werden an manchen Stellen? Aber ich glaube, wenn man sich auf sich selber da konzentriert und guckt, dann da haben wir so viel zu tun. Und die Bibel fordert uns da extrem heraus. Und die ist ja nicht easy. Also wenn man die Bergpredigt allein liest, das ist, wenn wir da weitermachen, oder ich kann ja nur bei mir bleiben, hätte ich aktuell mehr Liebe, würde ich auf jeden Fall mehrere Menschen, die nicht begegnen, besonders die Mann. Und ich wohne im Wohnhaus und bei uns wohnen auch mehrere Leute, die mit anderen Nationen, aus einem anderen Nationenkontext kommen, und ich manchmal auch gefragt habe, krass, was für ein Unterschied? Und ich rede jetzt nicht vom großen Unterschied. Habe ich in diesem Haus schon gemacht. Außer mal ein bisschen geredet. Dann ist ein Nachbar, der frisch eingezogen ist, der hat mir letztens erzählt, dass er schon 5-mal bei dem Nachbarn da unten war. Der wohnt ein halbes Jahr und hat dann die Möbel mit aufgebaut. Und ich habe gedacht, oha. So. Also allein.
Oh, bist du ein schlechter Christ.
Für mich geht es gar nicht um Christ, mich ja schon auch.
Schlechter aber, Mensch, okay.
Aber ich denke so, krass, wie viel Liebe habe ich für Menschen? Wie viele sind mir egal? Wenn ich mir da schon mal denke, okay, krass, da wäre schon, ist manchmal schon noch mehr möglich und vielleicht einen gewissen Unterschied zu machen. Und ich glaube, das sind schon Themen, die mich auch mit beschäftigen.
Das waren echt sehr viele gute, nachdenkenswerte Gedanken, die du uns gegeben hast. Ja.
So viel zum Thema, wir haben das gleiche Gespräch wie damals nochmal. Es ist ein Upgrade bekommen.
Ja, ich habe auch vieles anderes gesagt, wie was ich mich ein bisschen vorbereitet
habe. Ist noch was
oder andere Themen.
Ist noch was zu kurz gekommen, wo du gerne noch ein Highlight nochmal draufsetzen möchtest, so ein Spotlight?
Ich glaube, für mich sind so die 2-3 Hauptthemen am Anfang wirklich gewesen, oder was mir wichtig ist, wenn man so eine Geschichte erlebt hat. Und ich glaube, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, weil ich habe jetzt meine Geschichte nicht so ausgepackt, aber ich kenne Leute, die auch in eine Depression dadurch gefallen sind, und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich hatte selbst immer Depressionen auch in meinem Leben. Was das für krasse Auswirkungen. Ich glaube, das, und das ist auch mein, was ich, sage ich mal, auch Kirchen und Kirchenleitern sage. Ich glaube, viele wissen nicht, was ihre Entscheidungen für Auswirkungen haben. Das ist auch manchmal das, was ich auch im Kopf noch denke an Leiter, die Entscheidungen über mich getroffen haben. Ich manchmal sage, ich glaube, wenn sie wüssten, was das auslöst, würden sie es wahrscheinlich nicht machen. Genau, ich glaube beidseitig. Ich glaube, die einen wissen es nicht und ich kann mich in das andere sehr gut reinversetzen. Und dennoch ist mein ganz, ganz großes Anliegen dieses verlier dein Glauben nicht. Weil Jesus hat, und das muss man auch ehrlich sagen, fast all diese Facetten erlebt. Der hat Verrat erlebt, der hat Ausgrenzung erlebt, der hat Lüge erlebt, der hat von seinen besten Freunden, also er hat die Sachen zutiefst erlebt. Es ist dennoch sehr, sehr schmerzhaft, besonders wenn man vielleicht mit Leuten sehr befreundet war oder eng war, wo man es nicht verstehen kann. Aber dennoch, dass man da wirklich mit Gott ins Gespräch geht, in Glauben ins Gespräch geht und Heilung irgendwo erfährt. Weil ich glaube, das geht, das dauert, aber das sind oft viele Vergebungsschritte über einen langen Zeitraum. Und da muss man ehrlich werden, wie viele Briefe habe ich nachts geschrieben oder E-Mails, nur um meine Emotionen rauszuschreiben. Die habe ich nie abgeschickt oder so. Aber das muss ja irgendwo hin. Für mich ist das Psalme so eins der besten Beispiele, wo man seinen Frust rauslässt und am Ende kommt Gott nochmal rein und sagt, ich sehe dich, was weiß ich nicht. Und dass man diesen Weg geht, also diesen Glauben nicht zu verlieren, ist für mich wirklich so dieses, hey Leute, da ist sowas Gutes eigentlich dahinter, bei so vielen Sachen. Und Kirche ist auch wirklich was Gutes, auch wenn man vielleicht nicht alle, es gibt auch sehr destruktive Strukturen in manchen Kirchen und manchen, also ich will das nicht schönreden, es gibt auch sehr, sehr destruktive Sachen. Und natürlich gibt es auch die Punkte, wo man Dinge öffentlich ansprechen muss. Die Frage ist, da auch sehr weiß zu sein, wann ist es dann, wann noch nicht. Ich habe ja manche Sachen intern auch angestoppt. Die Frage ist, manchmal und dann in der Selbstreflexion zu sein, das ist so der zweite Punkt, dieses nicht Täter zu werden. Wirklich zu sich zu überlegen, was sind meine Beweggründe? Und so oft ist so ein christliches Schein darüber und dahinter ist aber dann dennoch manchmal Hass oder Rache, Gerechtigkeit. Das wird aber dann manchmal sehr anders verpackt. Und da sich wirklich Gedanken zu machen und dann auch bei sich zu gucken, sich zu reflektieren und dennoch dann vielleicht mit Gott zu überlegen, wo ist es dran, was zu sagen, in welchem Kontext ist es dran zu sagen, wie ist es dran zu sagen. Und weil es gibt ja auch konstruktive Formen und ich glaube, auch vielleicht in diesem Podcast, es werden viele gute Sachen ja auch angesprochen. Die Frage ist nur dann noch, manchmal, wenn man in so einem Gegeneinander ist, die andere Seite hört eigentlich nie mehr zu. Und dann ist es aber manchmal, wenn du es aber schaffst, und ich dachte, das war mein Versuch, weil ich ja mit vielen auch befreundet war oder bin, wie kriegen wir es denn hin, auch Dinge anzusprechen, die verbesserungswürdig sind, sodass jemand das auch zuhört. Und da muss ich mir auch sagen, ich habe es irgendwie nicht geschafft, obwohl ich mir viel Mühe gegeben habe. Aber da auch besser zu werden, weil ich glaube, es bedarf ja vieles auf Veränderung. Ich bedarf Veränderung. Also ich wünsche mir ja auch Feedback, muss ja jemand das aber mit Empathie und Liebe und mir sagt, wo ich auch eher zuhöre, wie vielleicht jemand anderes, der das vielleicht auch sagt, aber ich davor abgeschaltet habe, weil ich sage, boah, diese Art und Weise kann ich nicht haben. Wir verbrauchen Veränderung. Und ich glaube, das sind so für mich so 2-3 Punkte, wo ich sage, hey, das braucht jeder. Das brauchen wir als Kirche, das brauchen wir als Christen, das braucht jeder als Mensch, das braucht mein Nachbar, das braucht jeder. Es ist aber ein scheiß schwerer Weg. Es ist nicht so einfach.
Danke.
Ja, danke.
Das ist glaube ich, ein guter Punkt, um einen Punkt zu setzen. Ein
sehr guter Punkt.
Da waren jetzt einige Punkte dabei, wo ich mir denke, so wow, ich bin froh, dass wir es aufgenommen haben, dann kann ich es nochmal anhören.
Ja, genau.
Danke, Raphael.
Sehr, sehr gerne.
Für das Gespräch.
Ja, sehr, sehr gerne.
Ja, Uwe, nach diesem Gespräch mit Raphael, mit was für einem Bauchgefühl gehst du jetzt aus dem Gespräch raus? Wie geht's dir gerade?
Mit dem Hoffnungsvollen. Zum einen, mit dem Traurigen zum anderen. Das Hoffnungsvolle, weil ich sehe, hey, da ist eine gute Veränderung möglich. Und das Traurige, dass es irgendwie bei mir nicht funktioniert hat. Dass da kein echtes Gespräch möglich war. So wie Raphael es beschrieben hat.
Ich muss jetzt auch mal erstmal noch ein paar Sachen sacken lassen. Ich glaube, ich bin sehr froh, dass wir es aufgenommen haben. Ich freue mich darauf, die Folge nochmal anzuhören. Dieser diplomatische Gedanke, so, er hat uns ja auch jetzt nach der Aufnahme gerade nochmal so die Frage in den Raum gestellt, so hört unsere Gegenseite. So, oder die Leute, die, sag ich mal, viel für Verletzungen sorgen, hören die Leute in den Gemeinden oder in den Gemeindeleitungen, hören die unseren Podcast an. Genau, die nehme ich gerade nochmal mit raus. Wie kann ich selber auch eigentlich so reden, dass man mir zuhört und dass mir mein Gegenüber auch ehrlich zuhört, auch die Leute da draußen, die uns vielleicht auch kritische Kommentare schreiben. Das nehme ich mit, aber gleichzeitig auch mit dem Gedanken, okay, nee, ich mache es aber in erster Linie für die Menschen, die sich Repräsentation wünschen oder die gehört werden wollen, die vielleicht so eine Geschichte erlebt haben. Also ja, für alle, die noch dran sind, die nicht irgendwann zwischendrin abgeschalten haben. vielen Dank, dass ihr da wart. Lasst uns doch eine gute Bewertung da. Oder ja gut, wollen wir eine schlechte? Aber wir wollen gute Bewertung.
Wir wollen gute Bewertung.
Ja, ja, aber schreibt uns, was ihr denkt, mit was für Gedanken ihr gerade rausgeht. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ich ging immer in die Kirche, hab bei allem mitgemacht. Jeden Sonntag war bei mir ein frommes Nicken angesagt. Ich fing an zu hinterfragen, nur das fanden sie nicht cool. Wie soll ich es euch sagen? Ich hab Hausverbot im Ball.